Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Falls ihr gerade seltsame Geräusche hört, meine Katze eskaliert auf ihrem Kratzbaum. Ich entschuldige mich hiermit schon mal dafür. Es sind wieder 3 Monate vorbei. Wir sprechen schon wieder über Juli, August, September, ne?
Mhm.
3/4 sind rum, bald ist Weihnachten. Es gibt schon wieder Lebkuchen.
Gott sei Dank.
Endlich. Raffaello gibt es, glaube ich, auch schon wieder. Und wir lassen Revue passieren, was uns so gut oder vielleicht auch nicht so gut gefallen hat in den vergangenen 3 Monaten.
Raffaello gab es doch immer. Du meinst Rocher.
Rocher meinst du ja,
oder?
Ja, Rocher.
Ja. Das halt. Ich esse was doch nicht.
Nein, ich auch nicht. Nein. Ja, ich habe nur von gehört. Ja.
Ich bin Pia und ich bin hier mit Marcel. Hallo Marcel.
Hi Pia.
Und Jakob. Hallo Jakob.
Hallo ich zusammen.
Und ich bin sehr gespannt, wovon ihr jetzt so erzählt und wie ihr das vergangene Trimester so erlebt habt. Denn für mich war das erste Jahr großartig, das zweite ein bisschen schlechter und jetzt dieses dritte ist irgendwie, ich will nicht sagen Flaute, aber ich hatte schon Probleme, nicht mit Aussortieren, sondern mit Einsortieren, muss ich gestehen. Aber am Ende ist doch eine ganz gute Liste bei rausgekommen, mit der ich gut leben kann. Und ja, wie war es bei euch?
Für mich war es ein sensationell gutes Quartal, ein sehr, sehr gutes Trimester, weil musikalisch viele Alben herauskamen, die mich irgendwie begeistert haben oder mir auch Vorfreude auf das vierte Trimester gegeben haben. Und in dem Sinne muss ich echt sagen, ich freue mich auf die Folge. Und wenn ich jetzt mal die letzten 3 Monate Revue passieren lasse, dann waren da echt ein paar sensationell gute Sachen dabei, die es jetzt auch nicht in meine Liste geschafft haben, aber die natürlich in die engere Auswahl kamen. Insofern war es für mich sehr schwierig tatsächlich auch entsprechend auszusortieren. Wie war es denn bei dir, Jakob?
Hast du verschmerzt, dass Colors 2 verschoben wurde?
Ja, da will ich gleich noch drüber weinen.
Enttäuschung, ja. Des
ja, genau. Also, aber mir ging es tatsächlich ähnlich wie Marcel. Also das Quartal war enorm gut, fand ich. Da waren so viele krasse, starke Releases. Ich fand es auch schwer, mich da eher auf 5 Alben und 5 Songs zu konzentrieren. Genau, der Rest kommt dann gleich.
Ja, wollen wir gleich starten mit den Top 5 Alben des Trimesters?
Das können wir gerne machen, ja.
Können wir gerne machen, ja.
Na, dann fang doch mal an, Marcel. Was ist in deiner Liste drin?
Ja, bezüglich der Alben gab es tatsächlich ein Album, was es nicht in den Soundcheck geschafft hat. Und zwar eine Band aus Deutschland, aus Siegburg tatsächlich. Insofern gehen die Grüße raus an Sober Truth. Und Sober Truth, die haben mich schon mit ihrem Debütalbum vor knapp 10 Jahren echt begeistert. Die machen so eine Mischung aus Groove und Thrash Metal auf eine sehr, sehr atmosphärische und teils düstere, verschrobene Art und Weise, also positiv verschroben. Und man tauchte auch schon mit den vorangegangenen Alben so ein bisschen in die menschliche Psyche ein. Und so gab es auch in diesem Trimester ein Album von Sober Truth namens Lucifer, was dem Vorgänger nochmal so ein bisschen die Krone aufgesetzt hat. Also die letzten Alben von Sober Truth, von den Jungs um Thorsten Schramm, haben sehr viel Spaß gemacht. Die waren in sich auch sehr stimmig und, wie ich finde, haben sensationell gute und atmosphärische Musik abgeliefert. Lucifer setzt, wie gesagt, dem nochmal so dieses Sahnehäubchen auf. Ansonsten habe ich in meinen Top 5 Alben noch Portrait mit At One With None. Mit diesem leichten King Diamond Einschlag, sehr cooler, düsterer Heavy Metal, den wir auch vor 2 Monaten, glaube ich, im Soundcheck hatten, dass es auch aufs Treppchen geschafft hat. Dann gab es von meinen Kumpanen von Godslave auch ein sehr, sehr tolles Album namens Positive Aggressive, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil es die Jungs auch nochmal auf eine neue Ebene gesetzt hat. Ich persönlich fand Positive Aggressive noch ein Stück weit toller als den Vorgänger. Für mich hat Godslave, wie gesagt, nochmal den nächsten Treppensprung geschafft. Auf der 2 hat es Heresy 2 geschafft von Paradox. Da hatte ich ja auch mit Charlie ein sehr cooles Gespräch. Und generell war es natürlich auch schwierig am Anfang, nicht den Bogen zu spannen zum 1990er-Album Heresy 1 quasi. Aber die Jungs um Charlie Steinhauer haben es trotzdem geschafft, irgendwie eine sehr, sehr coole Brücke zwischen Moderne und Tradition quasi zu schaffen und somit ihrem ja, legendären Album Heresy einen sehr, sehr kongenialen Nachfolger zu schenken. Ich frage mal so in die Runde, was glaubt ihr denn, ist auf meiner 1 gelandet?
Wann kam das Halloween-Album?
Ja, nee, das war im Juni.
Okay.
Ich weiß Iron es. Maiden. Nein, ich weiß es, ich weiß es. Disco-Feeling, oder?
Natürlich. Ach ja, natürlich. Wir müssen jetzt alles einheben. Ich finde, wenn Marcel The Night Flight Orchestra sagt, muss auch irgendwer eintrinken.
Ja, wir müssen aber jetzt dazu sagen, wir haben 10.31 Uhr. Ich wollte nachher noch ins Rheinpark-Center ein bisschen was einkaufen. Wenn ich das jetzt gleich mache, weil natürlich muss ich auch in den Top 5 Songs ein bisschen was davon erzählen, werde ich 16 Uhr nicht überleben. Nein, also es ist tatsächlich Aromantic 2 von The Nightfoot Orchestra geworden. Ein Album, mit dem ich beim ersten Mal so meine gewisse Probleme hatte. Ich fand auch die erste Single-Auskopplung White Jeans, als ich es das erste Mal gehört habe mit diesem sehr suspekten Clip, konnte ich mich noch nicht richtig gut damit anfreunden. Aber dann war es ein unfassbar toller Song. Die generell Songs auf Aromantic 2, die waren fabelhaft. Midnight Marvelous, How Long, dieses wunderschöne Outro, Moonlight Skies. Für mich noch ein Tick besser als Aromantic 1 aus dem Frühjahr des vergangenen Jahres. Und in dem Sinne haben Björn Stritt und Co. nochmal mit dem Nachtflug dem Ganzen eine neue Facette verpasst und sich selbst ein Denkmal gesetzt mit Aromantic 2.
Potenzial für dein Album des Jahres?
Potenzial für einen Platz in meinen Top 5 des Jahres. Weil okay. Du hast vorhin schon Halloween erwähnt. Es könnte natürlich sein, dass Halloween und The Nightfoot Orchestra und vielleicht noch der ein oder andere weitere Anwärter, der vielleicht auch noch kommt, man weiß es noch nicht, dem noch den Rang ablaufen könnte. Aber auf jeden Fall in den Top 5. Davon kann man ausgehen.
Finde ich eine spannende Mischung. Also geht gut durch viele Spielarten bei dir. Wird nicht langweilig.
Nee, definitiv nicht. Also ich musste auch sagen, es gab sehr viel Thrash-Metal in den letzten Monaten, aber auch schon in den Trimestern zuvor. Es gab sehr viel traditionellen Metal, aber auch solche Bands wie beispielsweise Sober Truth, die vielleicht noch ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschauen, die mich aber trotzdem auch sehr begeistert haben. Und es gibt auch noch ein Album, zu dem ich aber bei den Newcomern jetzt gleich was sagen möchte, was mich auch sehr begeistert hat. Aber dazu später mehr.
Gut. Meine Top 5 ist so eine Mischung aus, habe ich mit gerechnet und ist doch sehr überraschend für mich, weil ich zwei Bands davon überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, beziehungsweise eigentlich drei, wenn man es genau nimmt. Wir starten aber mit der Nummer 5 und das sind Venues mit Solace, das am 27. August rauskam. Und die Band hat vorab schon ziemlich viel veröffentlicht. Ich habe im letzten Trimesterrückblick, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass die diese Zombie-Geschichte erzählt haben, also so eine fortlaufende Geschichte in mehreren Musikvideos, wobei man dazu sagen muss, dass die Songs nichts mit der Geschichte an sich zu tun haben. Und das zugehörige Album ist jetzt eben rausgekommen, von dem man dann natürlich schon viele, viele Songs kannte. Aber dennoch sind auch die Tracks, die noch nicht veröffentlicht waren, auf jeden Fall hörenswert. Und bei Venues ist es ja so, dass die den Posten am Klagesang gewechselt haben, also dass sie eine neue Sängerin haben. Und die unterscheidet sich stimmlich auch sehr von ihrer Vorgängerin. Also Lela kommt, glaube ich, aus dem Soul- und Blues-Bereich, bringt entsprechend eine kräftige Stimme mit einer etwas dunkleren Nuance mit. Und das steht der Musik sehr gut. Und das hebt Venues eben mit diesem neuen Album, ich glaube, es ist das zweite, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben eine EP rausgebracht, dann das Aspire-Album und jetzt eben Solace. Ja, auf meinen 5. Platz. Überraschend für mich auf der 4 gelandet sind Wizard Throne mit Hypercube Necro Dimensions. Ja, 16. Juli kam es schon raus. Und da beginnt für mich so eine kleine Zeitreise, weil das für mich diesen Melodeath-Vibe einfach wieder zurückbringt und mich an Children of Bodom vor allem erinnert, aber auch an andere Bands dieser Spielrichtung, die ich früher sehr gerne gehört habe. Von daher mache ich das Album super gerne an und es nervt mich witzigerweise auch nicht. Also ich muss ja zugeben, wenn ich jetzt so manchmal mir Alben anhöre, die ich früher gut fand, dann höre ich so drei Songs und dann denke ich mir, okay, reicht jetzt auch wieder. Aber Hypercube Necro Dimensions macht schon richtig Spaß zu hören, von daher berechtigt auf meiner 4. Und ähnlich überrascht hat mich die 3, denn dahin haben sich gehievt Turnstile mit Glow On. Kam am 27.8. und ja, ich sehe es an euren Blicken, es passt eigentlich überhaupt nicht zu mir.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Nee.
Aber Turnstile klingt jetzt nicht nach Melodic Death Metal.
Nee, es ist Deathcore, nein. es ist sehr punkig, extrem punkig. Und wenn man so an frühere Green Day vielleicht denkt, oder ich habe ja früher viel Wohlstandskinder gehört, das hat so für mich dann nochmal diese nochmal 5 Jahre zurück von Wizard Throne gebracht. Und es macht einfach super Spaß, sich dieses Album anzuhören. Wenn man mal reinhören will, Holiday ist ein Anspieltipp, den ich jetzt nennen könnte. Ansonsten, egal welchen Track man nimmt, es macht einfach super viel Spaß, sich Glow On anzuhören. Mhm. Wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinaus hören möchte.
Sollten wir mal machen, Jakob.
Mhm. Ja, vielleicht ist es ja auch für alte Offspring-Fans interessant. Klingt ein bisschen so.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und kommen wir zur 2. Ich habe sehr damit gehadert, welches Album bei mir Platz 2 und welches Platz 1 wird. Ist am Ende ein knappes Rennen geworden und es kann auch sein, dass die sich am Ende des Jahres nochmal drehen. Aber auf meinem 2. Platz sind die Focus mit ihrem Debütalbum In the Eye of Death We Are All the Same, das schon am 2. Juli rauskam. Ich weiß nicht, ob Jakob da mittlerweile mal reingehört hat.
Nee, ehrlich gesagt nicht viel mehr. Ich habe die Videos gesehen, die veröffentlicht wurden, aber so richtig in das Album gehört noch nicht.
Aber ich finde auch nach wie vor den Titel
super. Also,
grandios, das ist hochphilosophisch, mag ich sehr gerne.
Und das findet sich auch auf dem Album an sich wieder. Also wer auch gerne mal auf die Texte hört, kann man bei dem Album definitiv machen, hat auch einen sehr philosophischen Ansatz. Wer mehr darüber wissen möchte, ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit dem Sänger Simon und dem Gitarristen Jeff und die erzählen da eben auch nochmal viel darüber. Also einerseits über den Aufnahmeprozess, sie haben das nämlich remote aufgenommen und ins Studio geschickt und auch über das, worum es eben inhaltlich auf diesem Album geht. Da will ich jetzt dann gar nicht so tief drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es schön abwechslungsreich geworden. Also eigentlich ist es ein recht brachiales Album, schließt aber mit dem letzten Track Shelter nochmal ziemlich ruhig und versöhnlich ab, würde ich mal sagen. Und man merkt schon, dass ich auf hohem Niveau meckere, wenn ich jetzt sage, leider ist der beste Song gleich der erste. Und das ist immer noch besser, als wenn der letzte Song der beste ist und man die ganze Zeit beim Album wartet, dass jetzt endlich dieser Song kommt. Aber wenn er schon am Anfang steht,
Ich muss da mal kurz eingerätschen. Ich finde ja, wenn der Opener der beste Song ist, dann hat eine Band ja eigentlich alles richtig gemacht, ne? Weil das soll einem ja ein bisschen das Album öffnen, das soll einem ja catchen, ne? Und wenn der Opener darum der beste ist, ich finde das auch immer so ein Aushängeschild.
Ja, ich würde, glaube ich, eher den zweitbesten Song als Opener nehmen, damit irgendwo zwischendrin so an 4., 5. Stelle auch nochmal was kommt, was, wo man denkt, wow, es geht ja nochmal besser.
Ja, okay. Nee, was man auch machen kann, da bin ich ein sehr großer Freund von, ist, dass du in den ersten 3 Songs deine Bandbreite zeigst. Mhm. Das finde ich auch immer eine ganz coole Sache.
Ich würde sagen, das passiert hier. Denn wenn ich mal so gucke, Thought of a Vision und Immerse Me haben schon eine ganz gute Bandbreite der Band, die sie eben darstellen. Ja. Und das wären jetzt Song 1 und 3.
Ja, cool.
Ja, ein schönes Highlight hat man mit Disease dann später nochmal. Common Grave ist auch nicht zu verachten. Also ja, es sind viele Highlights auf diesem Album drauf und deswegen war ich auch sehr am Hadern, ob es die 2 wird oder die 1. Aber letzten Endes habe ich dann, weil es mich dann nach hinten raus doch nochmal eingeholt hat, Ginger mit Wallflowers auf die 1 gepackt.
Ah.
kam am 27.8. raus. Und wenn ich mir da mal so die Tracklist allein angucke mit Call Me a Symbol, das ist dann auch wieder der Opener, sehr stark. Disclosure Copycat ist so mein Highlight. Und irgendeinen ruhigen Song hatten sie noch, wo sie auch ein Video zu veröffentlicht haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher das war. Ich müsste das nochmal nachgucken. Werde das aber in die Shownotes packen. Von daher auch da, klar, wer Ginger kennt, weiß, die sind technisch genial unterwegs an allen Instrumenten, haben eine enorme Variation auch im Gesang und haben mit Wallflowers ein bombenstarkes Album abgeliefert, das mir, denke ich, auch in den nächsten Wochen noch sehr viel Spaß machen wird. Deswegen haben sie jetzt letzten Endes das Rennen auf die Eins gemacht. Aber wie gesagt, am Ende kann es auch sein, dass sie knapp hinter die Focus wieder landen. Was, wenn man eben bedenkt, die Focus haben ihr Debütalbum veröffentlicht, ein großes Kompliment an diese Band ist.
Allerdings.
Ich habe noch einen Special Mention, denn wenn das ein Album geworden wäre, wäre das wahrscheinlich unangefochten meine Eins. Und zwar haben meine Lieblinge Lorna Shore am 13. August ihre EP And I Return to Nothingness rausgebracht. Und diese EP ist großartig, präsentiert auch so ein bisschen deren neuen Schauter. Und ich habe dann auch, nachdem ich das auf der EP gehört habe, gedacht, okay, kriegt der das auch live hin? Und habe mir so ein paar Mitschnitte von Konzerten angeguckt, die jetzt gegeben haben. Und ja, er kann das auch live. Verdammt genial.
Abgefahren.
Jetzt gebe ich weiter an Jakob.
Ich fange auch erstmal mit zwei Shoutouts an sozusagen. Und zwar einmal Hooded Mayonnaise mit The Chitinous Bell. Guter Doom Death Metal, richtig starkes Album. Und The Night Flight Orchestra will ich auch noch einmal mention.
Trinken.
Jo, das hat mir auch richtig gut gefallen. Dann tauchen wir tiefer ein. Und zwar fange ich an mit Born of Osiris und dem Album Angel or Alien.
Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
Ja, da haben wir auch wenig bisher drüber gesprochen. Und diese Band ist ja nach wie vor in unserem Breitengraden kaum Thema irgendwie, was ich echt merkwürdig finde. Also in den USA auf jeden Fall, und ich weiß nicht, ob auch in anderen Ländern, sind die ja eine große Nummer. Sie gibt es seit 2009 und haben jetzt das 6. Album veröffentlicht. Und dieses ist 14 Song stark und mindestens das Beste seit Soothsphere, nachdem The Simulation zuletzt etwas schwach war, fand ich. Angel or Alien bietet echt eine gesamte Bandbreite von Born of Osiris und ist dabei weiterhin sehr vielfältig. Also weiterhin sehr melodiös. Sie sind ja echt die letzten 3-4 Alben immer melodiöser geworden, aber trotzdem auch weiterhin vertrackt und fricklig. Und ich sag mal, unterm Strich ist immer noch so, ja, Deathcore, Metalcore mit sehr progressivem Ansatz, ne? So ein Aushängeschild ist das Gitarrenspiel, das halt sehr verspielt ist und gerne so ein bisschen orientalische Melodien reinwirft, ne? Auch das Keyboard macht auch gern so orientalische Teppiche und Notenfolgen. Das ist echt ganz, finde ich, ziemlich einzigartig eigentlich. Und was mich ein bisschen stört, ist aber tatsächlich nicht, dass der Gesang melodiöser wird, aber wie er gesungen wird. Also ich mag diese Art des melodiösen Gesangs nicht so, weil es ist halt so geschrien gesungen. Manchmal passt das, manchmal ist es ganz cool, aber das stört mich manchmal ein bisschen, merke ich. Trotzdem ist es ein richtig starkes Album dieser Band, das richtig Spaß macht und wirklich jeder Song ist echt ein bisschen anders, ne? Und bei 14 Songs hat man da wirklich viel zu entdecken. Macht richtig Spaß.
Ist ja auch eher selten, dass so viele Tracks auf einem Album sind inzwischen.
Ja, absolut, ja. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es ja wieder gängiger wird, ne? Also
die waren ja auch alle zu Hause und hatten Zeit,
ja,
viele Songs aufzunehmen. Man merkt es dann doch.
Genau. Dann möchte ich natürlich auch noch über Leprous sprechen. Die haben ja das Album Aphelion rausgebracht. Da habe ich auch schon in der Soundcheck-Folge viel zu erzählt. Also wer Leprous mag, wird Aphelion lieben, das ist klar. Es geht weiterhin, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr in die Art-Prog-Richtung, also weniger Prog-Metal. Wirklich mehr Atmosphäre, mehr Einar Soldberg, also mehr auf Konzentration auf den Gesang. Aber es ist ein unglaubliches, tolles Album mit, ja, musikalisch unglaublich viel zu entdecken. Ich bin da immer noch nicht ganz durch, ehrlich gesagt, wo ich das schon ein paar Mal gehört habe. Also, wer Leprous mag, wird Aphelion wirklich lieben. Tolles Album einer Band, die, glaube ich, noch viel in petto hat. Also, ja. Jedes Album ist echt ein bisschen anders und ich bin da echt gespannt, was auf dieser Reise dann noch passiert. Dann müssen wir auch mal über ein Album sprechen, wo ich dachte, dass es Marcel auch noch erwähnt. Und zwar habe ich da schon drüber gesprochen, als die Band den ersten Teil, muss man ja sagen, veröffentlicht hat.
Jetzt hast du die auf Fire?
Nee, nicht ganz. Die bringen ja auch noch was raus. Das sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Oder auch nicht. Auf jeden Fall spreche ich hier über Dunkel von Die Ärzte.
Ah ja.
Das ist stand ich
beim Mediamarkt vor.
Ja. Ja, ist ja die Fortsetzung, wie man jetzt weiß, von Hell. Oder jetzt ja, Fortsetzung auf jeden Fall.
Ich fand es ein bisschen schade, dass sie nicht einfach ihr Albumcover genommen und die Farben umgedreht haben.
Ja, das wäre auch lustig gewesen, ne?
Ja.
Ja, finde ich auch. Aber ich finde es auch ein tolles Album, das anders ist als Hell.
Nämlich dunkel.
Ja, ja, tatsächlich behandelt es ein bisschen düstere Themen, finde ich auch. Es geht mehr wirklich um gesellschaftliche oder auch viel so zwischenmenschliche Themen. Und es ist ja echt erst seit 2 Wochen draus und ich habe das noch nicht in Gänze erfasst. Aber ich finde, es ist wirklich ein starkes Album auch. Und man weiß ja nicht, ob es jetzt das letzte war, aber sollte es das letzte gewesen sein, dann ist es, glaube ich, echt ein guter Abschied, dieses Hell-Dunkel-Konzept. Es sind wirklich starke Songs drauf und macht wirklich Spaß. Und ich finde, so die späte Phase der Ärzte macht mir echt viel Laune, finde ich. Also das ist wirklich ernst zu nehmen, finde ich. Ne? Also, klar, viel Quatsch auch noch dabei, aber musikalisch wirklich top. Also richtig viel zu entdecken, finde ich.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie wieder mehr Bock haben.
Mhm. Ja, kann gut sein. Die meinten ja mal, dass sie, als sie eine Pause auch jetzt hatten, ne, vor Hell, dass sie sich nicht mehr abkonnten. dass die mal ein bisschen Pause brauchten voneinander. Also kann schon sein, dass die jetzt, ich meine, wenn man innerhalb von kurzen Zeit irgendwie 2x19 Songs veröffentlicht, ne, also ich glaube, nee, Hell hatte 18 und dieser 19, das sagt schon was aus, ne?
Ja.
Und das ist wirklich jetzt nicht, dass man sagen kann, Dunkel ist die B-Ware oder so, ne? Das ist schon wirklich gutes Material. So, dann kommen wir weiter mit einer deutschsprachigen Band. Und zwar sprechen wir von Das Album von Wie Butter the Bread with Butter. Habe ich auch schon viel zu erzählt. Absolut großartig. Wieder im Duo unterwegs, also in Ursprungsformation sind sie. Und es ist absolut Quatsch, absoluter Wahnsinn, absoluter Irrsinn, aber gleichzeitig auch wirklich, ja, musikalisch auch wirklich toll gemacht. Man kauft ihnen das total ab, hat unglaubliche Hits drauf, nicht nur 20 km/h, was wir auch schon rauf und runter besprochen haben. Schreibwaren, Fachverkäufer oder Metal, der Song Metal, großartig. Jump'n'Run, da sind echt so coole Songs drauf, die wirklich kurzweilig sind und echt eine Band zeigen, die wirklich Bock hat, finde ich. Dann kommen wir zu einem Album, über das wir auch schon viele Worte verloren haben. Senjutsu von Iron Maiden.
Oh.
Mhm.
Ja. Hätte ich nicht erwartet.
Ach echt doch. Ich habe da auch schon wohlwollend drüber gesprochen in unserer Soundtrack-Folge. Und ich finde, das macht wirklich Spaß, das Album. Klar hat es Längen, haben wir auch schon oft erwähnt. Und ich glaube auch, dass eine CD ausgereicht hätte. Also diese 3 Minuten hätte man gut kürzen können, um auf eine CD zu kommen. Aber meine Güte, die Herren machen das, worauf sie Bock haben. Und es ist in Ordnung. Ich finde, es ist wirklich das Beste seit Dance of Death. Kann man nochmal wiederholen. Hat unglaublich starke Melodien. Auch die Longtracks sind toll. Und Bruce Dickinson singt super. Bisschen tiefer, finde ich. Das steht ihm sehr gut. Und das Drumming ist phänomenal. Habe ich auch schon erwähnt. Sehr charakteristisch. Macht richtig Spaß. So, und der erste Platz sollte natürlich das Album sein, was erst seit gestern in meinen Händen ist. Und zwar von Between the Burn and Me, Colors 2. Die Fortsetzung von dem ersten Colors von 2007. Ja, wurde verschoben. Zumindest die physische Veröffentlichung auf den 8.10. wegen Engpässen in der Produktion. Ne, es ist ja ein paar Alben.
Gerade was Schallplatten angeht, wird ganz, ganz viel geschoben. Ne? Also wer jetzt gerade eine Schallplatte von einem Album haben möchte, muss unter Umständen sehr lange warten.
Genau. Ja klar, hätte man das irgendwie, ich hätte das auch alles schon digital anhören können. Ne? Aber ich bin da wirklich so Fan, dass ich sage, nee, ich will das dann auch auf CD haben und ich höre keinen Ton, bevor das nicht auf CD rausgekommen ist. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es einige so machen. Also ich bin nicht der einzige Verrückte.
Für mich als super digitaler Mensch ist es völlig unverständlich. Aber mach nur, ja, wenn es dich glücklich macht.
Ja, ja, ich habe es jetzt seit gestern Abend erst aus dem Postkasten gefischt und daher habe ich es noch nicht gehört. Ich habe die Songs gehört, die natürlich, ne, als Video rauskamen. So, die habe ich schon gehört. Und da sprechen wir gleich in den Songs auch nochmal drüber des Quartals. Aber von daher werde ich im nächsten Trimester da mehr zu erzählen, denke ich. Weil Pia, du hast ja auch schon richtig erkannt, es ist ja eigentlich auch schon ein Album für das nächste Quartal.
Ja. Was ist dann auf deiner Eins?
Ja, dann ist es eigentlich Iron Maiden, ne?
Okay.
Okay.
Ja? Krass.
Wer hätte das gedacht?
Mhm, ja. Hätte ich nichts darauf gewettet, dass das passiert.
Ja, ich auch nicht. Aber so ist es, ne? Also kann eine traditionelle Band den modernen Prog-Hörer auch mal überzeugen.
Aber da du uns jetzt schon so angefixt hast auf Between the Buried and Me, mach doch gleich mal mit deinen Top-Songs weiter.
Jo, alles klar. Und zwar hat Animals as Leaders einen neuen Song veröffentlicht, der heißt Monomyth. Ich glaube, über die Band muss man nicht viel erzählen, oder? Instrumental.
Spannendes Video.
Ja, finde ich auch, spannendes Video. Und ich glaube, eine der erfolgreichsten instrumentalen Bands, die so unterwegs sind, neben Long Distance Calling. Aber natürlich ganz anders als Long Distance Calling, nämlich spannend. Duck und weg, ich weiß, ja. So, auf jeden Fall, ja, das Video ist richtig spannend, hat eine gewisse Bleed-Ästhetik. Bleed natürlich das Bleed von Meshuggah. Und das sagt eigentlich alles aus. Es ist der nächste polyrhythmische Leckerbissen. Und ich hoffe, dass es hier ein neues Album geben wird. Habe ich aber noch nichts zu gehört, aber ich denke mal, das ist ziemlich offensichtlich. Freue ich mich sehr drauf. Die nächste Band ist echt eine Überraschung. Und zwar steht hier tatsächlich Volbeat.
Oh. Was?
Erst Jakob, Remain, jetzt
was los?
Wer bist du und was hast du mit Jakob gemacht?
Habt ihr mal Shotgun Blues gehört? Habt ihr es gehört?
Nein.
Macht das mal. Macht das
ich finde den Song auch gut, aber nicht Top 5 Trimester gut.
Also ich wollte in diesen Top 5 Songs des Trimesters auch ein bisschen Variation reinbringen. Ne? Ich wollte hier Songs auch reinbringen, die ich nicht in den Alben habe. So, und darum habe ich überlegt, so welcher Song kam in dem Trimester noch raus, den ich alleine stehend gut fand. Und das Album ist ja noch nicht raus von Volbeat, von daher passt er hier gut in die Liste. Und es ist wirklich heavy. Krasse Riffs, fettes Drumming und geht halt total in die ersten, in die Richtung der ersten beiden Alben von Volbeat. Also wieder richtig Heavy Metal und macht richtig Spaß. Also stark. So, jetzt kommen wir zu einem Song, der wieder weniger überraschend ist. Und zwar sprechen wir da von dem bereits erwähnten 20 km/h von Butter the Bread with Butter. Großartiger Song, tolles Video. Fast schon ekliger Ohrwurm, muss man sagen. Macht richtig Laune. Dann, ich denke, es ist ein Song, den wir alle erwähnen werden, oder?
Daher freue ich mich. Soll ich raten? Diesmal weiß ich es.
Ja, sag mal.
We Got the Moves.
Auf jeden Fall, genau. von Eskimo Carlboy. Meine Güte, ey, den schaue ich mir fast täglich noch an.
Brauchst du auch täglich den Move.
Es ist echt einfach großartig. Super gute Laune-Song. Auf jeden Fall. Ich denke mal, da werdet ihr auch gleich noch was zu sagen. Und jetzt haben wir Between the Buried and Me mit Revolution in Limbo auf meiner 1. Es ist ein typischer Between the Buried and Me Song. Unglaubliche Bandbreite. Er ist verfrickelt, er ist heavy, er ist melodiös. Fast einer der melodiösesten Songs, muss man sagen, aber gleichzeitig auch einer der vertracktesten mit einem krassen Ende. Da überrascht einen Between the Buried and Me auch wieder. Die bauen ja auch gerne mal so, wie soll ich sagen, Non-Metal-Parts in ihre Songs ein. Also es ist so ein bisschen Latin. Ja, auf jeden Fall großartiger Song von dieser Band. So, das sind die 5 Songs.
Marcel, konntest du dich auch auf 5 reduzieren?
Ich konnte mich tatsächlich auf 5 reduzieren, möchte aber, wie gesagt, ein kleines Special mentioned Richtung The Nightford Orchestra setzen. Das Songtrio, das ich vorhin genannt habe, mit nochmal Midnight, Marvelous, How Long und Moonlight Skies ist für mich das Nonplusultra in diesem Trimester quasi. Aber wollte es dann auch Jakob gleichsetzen und Songs von Alben auswählen, die ich jetzt bei den Top 5 Alben eventuell noch nicht genannt habe. Reihenfolge ist da tatsächlich beliebig. Und zwar starte ich mit Orgasmatron von Sepultura. Sepultura hat in den vergangenen Wochen mit Sepulcarta eine Art Coveralbum veröffentlicht.
Covern sie sich selbst?
Sie haben Gäste eingeladen. Ich glaube, Matt Heafy von Trivium ist dabei, Phil Rindt von Sacred Reich und Phil Campbell, der mit seinen Bester Zanz jetzt momentan auch noch mal ein bisschen Musik macht und natürlich dann auch Gitarre bei Motorhead gespielt hat. Und Phil Campbell singt bei Orgasmatron von Sepultura. Eine sehr coole Kombi, wie ich finde, weil es auch noch so ein bisschen den Motorhead-Spirit auch sehr gut ins Hier und Jetzt transportieren kann. Ein weiterer Song, der mich echt gecatcht hat, war World Needs Mosh von Cryzix. Cryzix spielen Crossover-Thrash-Metal wie beispielsweise Municipal Waste, Toxic Holocaust, und die haben eine EP veröffentlicht mit dem Titel The Pizza. The World Needs Mosh steht stellvertretend einfach für diesen wirklich sehr, sehr coolen, frischen Crossover-Thrash-Metal, den ich und Jakob auch sehr abfeiern. Insofern Shoutout hier an die Jungs von Cryzix, weil sie da mit der Pizza-EP ein sehr, sehr leckeres Stück Musik veröffentlicht haben. Dann habe ich mich nochmal zu Thrash Metal hinreißen lassen, nämlich die Jungs von Stage War. Die haben ein Album veröffentlicht namens Danger to Ourselves. Und von diesem Album wähle ich den Titel Box of Dirt. Der geht wieder gut nach vorne, ist straighter Thrash Metal der etwas älteren Schule, aber trotzdem modern produziert, macht Spaß, für mich zeitlos und auf jeden Fall ein Lauschangriff wert. Die Jungs, die ich jetzt nenne, wurden auch vor kurzem für diesen Song, den ich jetzt nenne, auch ausgezeichnet. Nämlich ganz klassisch Powerwolf mit Dancing with the Dead. Ein absoluter Ohrwurm, für mich auch ein absolutes Highlight des Call of the Wild Albums, das ich eh sehr gut fand. Und ein Ohrwurm von Powerwolf, wie er eigentlich im Buche steht. Und ich hätte jetzt eigentlich als letzten Song auch gerne noch Curtains von Portrait genannt. Portrait habe ich auch vorhin mit At One With None schon als Album benannt. Allerdings möchte ich da nochmal umschwenken zu einem Album, das ich auch in den letzten Wochen sehr gefeiert habe, was aber bisher noch nicht benannt wurde, nämlich von Brainstorm. Wall of Skulls wurde veröffentlicht und der Song Escape the Silence zusammen mit P.V. Wagner von Rage, den gab es zwar schon vor diesem Trimester, allerdings fand er dann eben seinen Weg auf Wall of Skulls und diese, ja, sehr, sehr coole Abrissnummer, ein sehr, sehr cooler, ich will nicht sagen Speed Metal Song, aber ein Song, der Vollgas nach vorne geht und die Stärken von Brainstorm mit diesem wunderbaren Gesang auch sehr gut in den Vordergrund stellt. Und insofern für mich Escape the Silence ein bisschen auf der Eins, wenn man jetzt mal die The Nightford Orchestra und Portrait Special Mentioned mal außen vor nimmt. Hm. Wie sieht's denn bei dir aus, Pia?
Ich konnte mich nicht auf 5 festlegen. Bei mir sind es tatsächlich 7 geworden und ich habe noch 2 Special Mentions. Ich hoffe, ihr schlagt mich jetzt nicht.
What? Können wir remote eh nicht.
Ich kann es aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen kürzer machen. Auf der 7 habe ich Papa Roach mit Kill the Noise.
Stark.
Ja, ich Bitte? Konnte es.
Die gibt's noch?
Ja, natürlich gibt's die noch.
Nein.
Die waren immer mal hier und da unterwegs und mit Kill the Noise bringen sie so diese Vibes, wie man merkt, ich schwelgte sehr in Erinnerungen in den vergangenen Monaten, von meinem natürlich Lieblingsalbum Infest mit. Okay. Also schönes New Metal Brett, kann man sich gut mal geben. Und wenn ich gerade schon mal dabei bin, über Papa Roach zu sprechen, die haben auch einen Song mit Fever 333 und Sweco rausgebracht. Der Song heißt Swerve. Der ist total cool. Hört ihn euch an. Es ist Saxophon drin. Ihr wisst ja, ich liebe Saxophon. Deswegen wäre das jetzt einer meiner beiden Special Mentions, Jakob.
Dann musst du auch mal Born of Osiris hören. Da gibt's auch Saxophon. Das wollte ich jetzt aber nicht sagen, sondern ich wollte sagen, ich weiß natürlich, dass es Papa Roach noch gibt, aber die haben in letzter Zeit wirklich so viel Features gemacht und ja eher so, keine Ahnung, Dubstep als New Metal. Aber wenn du sagst, dass die jetzt wieder ein bisschen so in die Richtung gehen, dann checke ich das mal aus.
Ja, die haben auch vor nicht allzu langer Zeit diese ich sage jetzt mal, es sind 20 Jahre Infest. Hoffe, dass ich mich jetzt hier gerade nicht vertue, aber müsste hinkommen.
Ja. Kommt hin, ja.
Und haben das Album nochmal im Studio live gespielt und da ein paar Videos zu veröffentlicht. Vielleicht hat das diese Vibes wieder zurückgebracht. Und auch Fever 333 geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist noch ein bisschen moderner, mehr Crossover. Und das tut der Musik von Papa Roach auch sehr gut.
Hm. Marcel. Da haben die allerdings auch Last Resort gecovert in einer furchtbaren Version. Also so ein Jahrhundertsong wie Last Resort, den jeder kennt, der auch nur ansatzweise irgendwie in den 80ern geboren wurde, den darf man eigentlich nicht verändern. Klar, es gibt dann den einen oder anderen Remix, mit dem ich mich auch noch anfreunden kann, aber diese Version, die sie jetzt rausgebracht haben zum 20 Jahre Infest Jubiläum, das ist ganz, ganz grausig. Ja. Aber muss ich auch dazu sagen, dass mir jetzt spontan keine andere Band einfällt, die aus dieser Nu-Metal-Phase auch noch heutzutage Musik macht. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Crazy Town denke, OPM oder wie sie alle heißen, dann waren das allesamt Bands, die so ein oder andere Hits hatten und dann komplett von der Bildfläche verschwunden sind.
Du meinst jetzt diese funkigeren, ne?
Ja, genau. Mhm. Halt so ein bisschen in diese Last Resort Geschichte oder Papa Roach Geschichte gingen. Aber wie gesagt, Papa Roach waren für mich immer irgendwie präsent. Ich habe sie gerne verfolgt, jetzt nicht nur aus diesem Nostalgiefaktor, sondern weil sie auch immer ihren Sound und ihre komplette Musik weiterentwickeln wollten. Weil sie trotzdem immer noch die Brücke schlagen konnten zu diesem damaligen Infest-Spirit, der mir sehr gefallen hat. Klar, wer Tony Hawk damals auf der PlayStation gezockt hat, der hat Infest rauf und runter gehört. Und in dem Sinne ein Shoutout an Papa Roach. Ganz, ganz großartige Band.
Ich habe die Last Resort-Version nicht gehört. Ich habe zum Beispiel meinen absoluten Liebling Blood Brothers gehört und der großartig auch in der jetzt nachgespielten Version.
Okay, die muss ich mir nochmal anhören. Freue ich mich gleich drauf.
Gut, auf der 6 habe ich von The Tex Avery Syndrome den Song Howl. Da komme ich aber bei den Videos noch zu, deswegen überspringe ich den jetzt mal. Auf der 5 sind bei mir Windrunner mit Mahogany. Windrunner habe ich ja vorgestellt in unserer Geheimtipp-Folge. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass sie eine neue Sängerin haben, die gerade auf Mahogany ihre Stärken komplett rausbringt. Also wenn man sich den Refrain anhört, der klingt ein bisschen, als würde er nicht zum Song dazugehören. Und er ist einfach wunderschön gesungen. Sie bringt da wirklich all ihre Stärken rein, zeigt auch, dass sie eine richtig kräftige Stimme hat oder haben kann. Und auch der Rest des Songs, der ist eher auch ein bisschen brachialer. Und der Gesang bringt da so eine richtig sanfte, aber trotzdem sehr anmutige Note rein. Also klingt unfassbar spannend. Und ich bin jetzt umso gespannt her, was von Windrunner da noch kommt, wenn die dann mal das, was sie bisher rausgebracht haben, mit einem Album kombinieren. Platz 4, wenig überraschend, Lorna Shore and I Return to Nothingness. Der Song hat tatsächlich alles, was die neuen und die alten Lorna Shore ausgemacht hat, nämlich Symphonic-Metal-Elemente noch und nöcher, also viel Orchestrierung, viel Brutalität, tiefe Töne und natürlich die genialen Vocals des neuen Sängers. So, wer mit Deathcore was anfangen kann und in And I Return to Nothingness noch nicht reingehört hat, holt es unbedingt nach. Es ist ein richtig, richtig guter Song. Den dritten Platz belegen bei mir Imminence mit Ghost. Auch darauf komme ich nochmal zurück bei den Videos, aber an dieser Stelle schon mal, Ghost reiht sich ein in die beiden Songs, die bisher auch mit diesem, ich sag jetzt mal, Rosenmotiv veröffentlicht wurden, nämlich Heaven in Hiding und Temptation, ist aber nochmal nur Spur drüber vom Niveau her. Also da wird, ich glaube, ich habe über den Song schon mal kurz gesprochen. Imminence sind ja dafür bekannt, dass sie eine Violine häufig benutzen in ihren Songs. Und bei Ghost ist es tatsächlich so, dass diese Violine stellenweise die Rhythmusgitarre ersetzt. Und das klingt sehr interessant. Jetzt könnt ihr raten, was mein Platz 2 ist. We Got the Moves von Eskimo Callboy ist selbstverständlich. Jawohl. Genialer Song, macht Spaß. Kann man in fast jeder Situation hören, vor allem beim Autofahren. Genial, man muss nur aufpassen, dass man nicht, während man diese Kopfbewegung mitmacht, irgendwie die Spur versehentlich wechselt. Auf jeden Fall großartige Nummer. Und auf Platz 1 habe ich auch schon mal drüber gesprochen, We Came as Romans mit Black Hole. Das ist so der Song, den ich eigentlich jeden Tag höre. Zeigt die neuere Seite jetzt von We Came as Romans. Die haben ja mit Dark Bloom davor nochmal so ein bisschen diesen Abschluss von ihrer Zeit als Sextett ja verarbeitet, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt mal sagen, Dark Bloom ist so das Ende der alten Ära und der Neuanfang, weil der ehemalige Clean Vocalist Kyle Pavone eben verstorben ist 2018 und sie ihn auch nicht ersetzt haben. Also der Screamer und Sänger Dave Stevens macht jetzt praktisch beides, singen und screamen. Und wo wir schon beim Sänger sind, Black Hole hat ganz besondere Vocals, das habe ich ja auch schon mal gesagt, nämlich da wurde dieser Djent-Effekt von der Gitarre einfach mal in die Vocals eingebaut und ich weiß, dass Jakob es nicht mag, ich feiere es sehr.
Ja, naja, nicht mögen, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Aber ich frage mich, wie das live gehen soll.
Das haben sie eingespielt, also das macht,
ja, das singt er nicht. Das singt er nicht, ne? Dachte ich mir schon, ja.
Okay. Aber er feiert es genauso, wie ich es feiere.
Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee, muss man sagen, ja.
Und macht noch gespannter auf das, was dann auf dem neuen Album passieren wird. Und last but not least habe ich noch ein Special Mention. Und zwar haben unsere Freunde und Freundinnen Tobi und Jule von Kings Winter gemeinsam mit Tika Pinraluk, das ist auch eine Sängerin und Screamerin, und dem Bassisten Christian Schmitz einen Song gecovert von der Band Synergy. Und Synergy ist so eine Band, wo die Bandmitglieder wahrscheinlich bekannter sind als die Band selbst. Nämlich ist da am Mikrofon Kimberly Goss, die hat mal Keyboard gespielt bei Dimmu Borgir. Am Bass ist Marco Hiertaler von ehemals Nightwish. Alexi Laiho war Gitarrist und ich glaube, Rupelat Wahler war auch mal an der Gitarre. Wer Schlagzeuger war, weiß ich gerade nicht. Aber die haben von Synergy Midnight Madness gecovert. Ist eine sehr coole Version geworden. Und was ich auch sehr cool fand, Kimberly Goss, also die Sängerin von Synergy, hat unter dieses Video, das sie dazu veröffentlicht haben, kommentiert, dass sie diese Coverversion sehr mag.
Das ist cool, ja.
Und ich finde sie auch sehr gelungen. Kommen wir zum Albumcover, oder?
Gerne, gerne.
Ja.
Was habt ihr?
Ich würde gerne den Anfang machen. Auch in den letzten Soundcheck-Folgen habe ich ja oft erwähnt, dass mir Artworks sehr, sehr viel bedeuten. Und das Artwork, was ich jetzt gerne erwähnen möchte, ist von einer sehr bekannten Band. Und das Artwork, das sticht jetzt nicht heraus, weil es unbedingt wunderbar gezeichnet wurde oder irgendwie so wunderschön ist. Es ist von Carcass Torn Arterios, das Artwork, wo wir die verschiedenen Gemüsesorten zu einem Herzen geformt haben. Und das Artwork, das hat mich im Nachgang sehr beschäftigt. Es hat sehr viele innere Fragen aufgeworfen. Generell, wie die Band das Artwork deutet, wie es auch zur Musik passt, wie sich die Musik weiterentwickelt, wie sich das Artwork auch weiterentwickelt, weil wir haben mit dem Gemüse natürlich auch Lebensmittel, die verfaulen können, die verderben können. Das heißt, dieses Artwork, das bleibt nicht für ewig so, wie es ist, sondern in seinem natürlichen Prozess verfault es irgendwann. Und das in Kombination mit diesem geformten Herzen ist, wie ich finde, ein sehr philosophisches Artwork, ein sehr tiefgründiges Artwork, was mich, wie gesagt, sehr, sehr lange beschäftigt hat und dementsprechend auch erwähnt werden muss.
Coole Wahl.
Wie sieht's bei euch aus?
Ich habe Tri-State Corner mit Stereotype. Ich habe ja schon in der vergangenen Soundcheck-Folge gesagt, dass ich dieses Artwork sehr genial finde. Also es ist so ein beiger Hintergrund und darauf zu sehen ist, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es eine Zeichnung ist oder eine sehr bearbeitete Fotografie von einer Person und die Hälfte dieses, oder von einem Gesicht vielmehr, und die Hälfte dieses Gesichts ist ein Totenkopf und die andere Hälfte eben das normale Gesicht. Sehr simpel gehalten, sehr filigran, ich finde es wunderschön.
Ich möchte, naja, doch, also ich sag mal ein Artwork und dann noch was anderes, und zwar habe ich das auch schon benannt, das Album, es ist von Leprous Aphelion. Finde ich einfach wunderschön. Auch das Ganze, diese ganze Aufmachung, ich habe dieses Digibook, finde ich einfach großartig. Ich mag das, wenn das so wertig aufgemacht ist. Richtig schön, richtig atmosphärisch. Tolles Artwork, Aphelion von Leprous. Und dann habe ich, ich sag mal, eher ein das Konzept gefällt mir sehr gut. Und zwar nochmal von Die Ärzte, das Hell-Dunkel-Konzept. Weil, ihr habt ja schon gesagt, das wäre irgendwie ein cooler Schritt auch gewesen, einfach das Hell-Cover dunkel zu machen. Aber haben die auch sich was Cooles überlegt. Und zwar haben beide Alben in einem Schuba-Platz. Ja, also du kannst beide Alben in so einen Pappschuber stellen. Da steht auch hell und dunkel drauf. Sieht richtig cool aus im CD-Schrank und sind ja auch richtig schön aufgemachte Digibooks. Das ist auch was richtig Wertiges, finde ich. Und ja, was soll ich sagen, das ganze Artwork selbst ist ja auch total cool mit ganz vielen Fotos und natürlich den ganzen Texten. Hell ja eher so Proberaum und ja, Studiofotos und bei dunkel sind das eher so, mich erinnert das ein bisschen an Sherlock Holmes-Style. Spielen sie ein bisschen Detektive oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass man beide Alben in so einen Pappschuber stellen kann. Erinnert mich ein bisschen an, wie hießen sie nochmal? Hypnotize und Mesmerize von System of a Down. Da kann man die Alben ja so zusammenschieben. Mhm. Ich finde, sowas machen Bands viel zu selten, die irgendwie so ein Konzept veröffentlichen. Das finde ich richtig stark.
Das gab es auch schon von Stone Sour mit dem House of the Bones.
Ah ja.
Part 1 und 2, die konntest du quasi dann auch aufbauen, ineinander stellen, dann war das ein Haus.
Ja, cool.
Ach, geil.
Alles cool. Das war sehr, sehr cool. Also ich mit meinen drei linken Händen habe es nicht geschafft. Aber ich habe es schon mal in der fertigen Version gesehen. Und was ich auch dazu sagen muss, die Ärzte, die haben sich immer sehr viel Mühe gegeben, wenn ich so ein bisschen an die 90er zurückdenke. Ja, mit der Aufwendung ihrer Alben. Ja, wenn ich da beispielsweise an Runter mit den Spendierhosen denke, genau, was in diesem blauen Plüsch mitgesendet wurde. Oder das Auch-Album in einer Pizza-Box.
Nee, das war Jazz ist anders.
Genau, Jazz ist anders. Ja, ja. Und Geräusch war als kleine Schallplatte auch formiert, was ich sehr, sehr elegant fand.
Ja.
Ist mal was anderes im Regal.
Genau.
Wenn man denn eins hat. Habt ihr irgendwas live gesehen oder gestreamt?
Ich habe am 1.10. etwas live gesehen, was ja ganz streng genommen nicht mehr zum Trimester gehört. Ich würde es aber trotzdem gern erwähnen. Oder darf ich da oder soll ich damit bis zur nächsten Folge warten?
Lass uns doch kurz in der Soundcheck-Folge drüber sprechen, denn ich bin ja auch beim Euroblast gewesen am 1.10. Nee, am 2.10. Und ja, ist genau das nächste schon.
Gerne.
Ja, ich habe tatsächlich was gesehen. Und zwar sprechen wir über eine recht unbekannte Band, die Metallica heißt. Weiß nicht, ob ihr die mal gehört habt. Nee. Nee, sind auch nicht so groß. Die haben nämlich auch nur in ganz kleinen Clubs gespielt. In San Francisco am 16.09. und in Chicago am 20.09.
In irgendwelchen Stadien?
Nee, in tatsächlich kleinen Clubs. Sind halt noch nicht so groß. Nein, sie haben sich halt für die Live-Rückkehr was Besonderes ausgedacht. Und zwar haben sie halt am 16. oder 20.09. relativ spontan in für ihre Verhältnisse kleinen Clubs Konzerte gegeben mit einer starken Setlist, tatsächlich ohne Nothing Else Matters und ohne Enter Sandman.
Gott sei Dank.
Dafür mit Weplash als Opener und einem sehr gut eingespielten Lars Ulrich, wie ich finde, was nicht selbstverständlich ist. Man munkelt sogar, ob er nicht mit einem Metronom spielt, was eine enorm gute Idee wäre. Also ich bin da auch nicht ganz abgeneigt von diesem Gedanken, weil wirklich die Tempi gut gehalten werden. Auch bei Sad But True, ne, da beschleunigt er sonst gerne mal. Das war echt richtig gut in Time alles. Also, und James sieht nach seinem Alkoholentzug gesund und fit aus und klingt auch stark. Also das sind echt richtig coole Konzerte. Es gibt natürlich viele Fan-Videos, aber sie haben, glaube ich, auch Harvester of Sorrow und Creeping Death veröffentlicht als Pro-Shot. Kann man sich mal gut geben. Also das sieht irgendwie echt ganz cool aus nach einer Band, die richtig Bock hat wieder.
Ich möchte trotzdem noch mal kurz was erwähnen, weil es mir gerade aufgefallen ist. Und zwar habe ich in den letzten Tagen ein bisschen YouTube laufen lassen und da hat eine kleine Band namens Enziferum ein Konzert gegeben zum aktuellen Hellfest. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in diesem Trimester oder im letzten Trimester eigentlich hätte stattfinden sollen, das Hellfest in Frankreich. Allerdings hat mir der Auftritt von Enziferum, weil sie natürlich dann auch ihren quasi neuen Song Rom Women Victory dann auch zum Besten gegeben haben, unheimlich gut gefallen. Also selbst wenn man keine Leute hat, denen man zuprosten kann, hat Ensiferum eine unfassbar tolle Stimmung auf die Bühne gebracht. Es waren jetzt 5 Leute auf der Bühne, die alles abgefeiert haben. Jetzt auch mit neuem Keyboarder die Band. Und man hat auch gesehen, dass die Songs von Thalassic, also dem quasi neuen Album der Jungs, auch sehr gut zum restlichen Songmaterial der letzten Jahre gepasst haben. Insofern hat mir da der YouTube-Auftritt, ich weiß nicht, ob man Stream nennen kann, wie auch immer, hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber das wollte ich dann zumindest nochmal kurz erwähnt haben.
Aber sag mal, hat das Hellfest gar nicht stattgefunden, dieses riesige, über was, über 2 Wochen oder so?
Das ist doch nächstes Jahr, oder?
Das ist nächstes Jahr.
Ach so, Entschuldigung, alles klar, ist nächstes Jahr erst, gut.
Genau. Und wie ich gerade sehe, sollte das Hellfest auch in der 3. Juniwoche stattfinden. Okay. Also passt es nicht mehr zu dem aktuellen Trimester, leider Gottes. Aber es ist mir jetzt erst unter die Augen gekommen.
Ja.
Okay. Ich habe tatsächlich live vor Ort, also so richtig, Konzerte und Festivals besucht.
Ja, stimmt.
Soll ich davon erzählen oder wollt ihr es lieber nicht hören? Weil
schieß los. Wie gesagt, ich war auch erst letzte Woche Freitag auf einem Konzert. Ich kann es gut verkraften.
Ich habe angefangen mit Ghost Kid, die in Leipzig gespielt haben, Anfang Juli. Genau, alle 3 Sachen waren im Juli. Es waren, wenn man es genau nimmt, 2 Wochen, 3 Wochen hintereinander, wo ich jeweils ein Event besucht habe. Ghost Kid war ein sehr guter Einstieg, weil ja es sehr überschaubar war. Also es war Parkbühne in Leipzig. Das ist eine relativ kleine Location, Open Air. Und die haben eben, ich weiß nicht, es hätten wahrscheinlich, wenn man gequetscht hätte, 3 bis 4 Mal so viele Leute reingepasst, wie sie reingelassen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ausverkauft war. Auf jeden Fall hat man massig Platz gehabt. Wenn man gewollt hätte, hätte man vor die Bühne gehen können und dort feiern können. Da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht meinen vollen Impfschutz hatte, habe ich das lieber sein gelassen und habe die Show von weiter hinten mir angeguckt. Was man eben, wie gesagt, auch sehr gut konnte, weil jede Menge Platz. Man musste beim Bierholen nicht anstehen. Der Einlass ging sehr zügig. Also es war wirklich sehr angenehm. Und da zu der Zeit die Inzidenzen in Leipzig auch sehr niedrig waren, musste man keine Maske tragen. Es gab eine Kontaktnachverfolgung. Und man musste, glaube ich, nachweisen, dass man negativ getestet ist. Von daher habe ich mich da sehr wohl gefühlt und fand es auch sehr angenehm, nicht von jetzt auf gleich wieder in so eine große Menschenmasse mich reinzustellen, sondern mich da erstmal zu akklimatisieren. Da das auch das einzige klassische Konzert dann war, wo ich war, ist das auch logischerweise mein Konzert des Trimesters. Und da ich wahrscheinlich keins mehr besuchen werde, auch mein Konzert des Jahres. Es war aber auch sehr gut, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Als Vorband waren Leaf da, die eine ganz gute Bandbreite auch an musikalischem Spektrum abdecken. Also sowohl was Balladeskes haben sie gebracht, aber auch schön Metalcore und ja, Ghost Kid mit diesem new metallisch angehauchten Metalcore haben natürlich auch mega viel Spaß gemacht. Auch wenn es zwischendurch mal technische Probleme gab, das haben die aber gut überbrückt gekriegt, weil auch der Bassist, den sie haben, eine absolute Rampensau ist und der das dann so ein bisschen rausgerettet hat, um diese Zeit zu überbrücken.
Lief also gut.
Ja. hat sich gelohnt, definitiv. Und es, also dadurch, dass er ja noch nicht so viele Songs raus hat oder Ghost Kid noch nicht so viele Songs raus haben, war es dann nach einer Stunde Headliner auch schon wieder vorbei. War aber in Ordnung. Also wie gesagt, so zum Wiederreinkommen war es absolut super. Was okay war, wo ich danach war, war das Rock am Stück. Korasna Edition haben sie es genannt. Die haben praktisch dann 3 Tage Festival gemacht. Man musste aber für jeden Tag sich das Ticket einzeln kaufen. Ich bin nur an einem Tag da gewesen. Und bei dem Festival war es so, was ganz spannend war, dass man so eine eigene Bierzeltgarnitur praktisch hatte und man war auch eingezäunt. Also so, wie man das kennt von irgendwelchen Schafhüte-Wettbewerben und so.
Okay.
Man sollte diese Parzelle auch nicht verlassen. Das war einerseits ganz interessant, weil dann ständig Leute mit Essen und Getränken rumliefen und auch das Merch mit so einem Bollerwagen durch die Reihen gezogen wurde. Das heißt, bis auf zur Toilette musstest du dich da nicht bewegen. Leider hat es irgendwann kräftig angefangen zu regnen. Das war dann ein bisschen unangenehm, aber ich meine, eine Festivalsaison ohne Regen ist auch irgendwie keine Festivalsaison. Von daher habe ich auch das dann mitgenommen. Ja, es ist ein bisschen schräg, das dann als Festival zu bezeichnen, denn ich habe dort von der ersten Band, glaube ich, gar nicht mehr so viel mitgekriegt. Die zweite hat mich nicht so richtig gecatcht und Headliner an dem Abend waren NSOK, logischerweise der Grund, weshalb ich da hingefahren bin. Prost an dieser Stelle an alle, die jetzt einen heben möchten. Auf jeden Fall haben die eine gute Show abgeliefert. Es waren auch viele Fans der Band dort. Ursprünglich sollten eigentlich Eisbrecher an dem Tag headlinen. Und entsprechend war dann auch die Vorband eher auf Eisbrecher ausgerichtet. Das passte dann nicht so gut zusammen, aber letzten Endes, ja, war es in Ordnung, so ein bisschen aufgewärmt zu werden vor dem Headliner. Und ja, NSOK haben sehr viel Spaß gemacht. Was dann aber mein Top-Festival war, ist das Baden in Blut. Das hat Ende Juli stattgefunden, irgendwo ganz tief in Süddeutschland. Ich bin mit einer Freundin da gewesen. Wir sind einen Tag später noch nach Basel rübergefahren und haben uns die Stadt angeguckt. Da war es ähnlich. Also das war ein Zweitages-Festival, wo man auch für beide Tage sich ein Ticket hätte kaufen müssen, wenn man an beiden Tagen hingehen hätte wollen. Die haben es aber ganz clever gemacht. Die haben praktisch den Freitag eher als Metalcore-Tag gemacht und den Samstag eher als Death Metal, Black Metal, würde ich mal sagen. Das heißt, man hatte dann da nicht das Problem, dass man an beiden Tagen, wenn man eben auf eine dieser beiden Richtungen nur steht, Bands hätte sehen wollen. Ich bin dann am Freitag da gewesen. Wir hatten traumhaftes Wetter. Es war nicht zu heiß und nicht zu kalt. Da war es auch so, dass ich glaube 700 Tickets verkauft werden durften und auf das Gelände passten eigentlich 2000 Leute mindestens. Von daher hatte man auch sehr gut die Möglichkeit, Platz um sich herum zu schaffen. Da war Maskenpflicht, es sei denn, man saß an einer Bierzeltgarnitur, von denen da aber auch etliche rumstanden. Also man hatte jetzt kein Problem, irgendwie da einen Sitzplatz zu finden, wenn man sitzen wollte. Und da haben tatsächlich, ich glaube, 7 Bands gespielt. Also unter anderem The Hirsch-Effekt.
Yeah.
Ich habe Jakob, glaube ich, ein kurzes Video zukommen lassen.
Ja.
Venues haben gespielt, haben auch einen sehr, sehr coolen Auftritt hingelegt. Highlight war, dass die Sängerin dann irgendwann auf einen dieser Soundtürme geklettert ist und von dort gesungen hat. Und sie hatte so eine Passage, wo sie halt nicht gesungen hat. In der Zeit ist sie dann da hochgeklettert und dann fing sie an zu singen. Und dann musste man erst mal gucken, hä, wo ist sie denn jetzt? Also war ein ziemlich cooler Effekt. Mhm. Wer hat noch gespielt? Oceans haben noch gespielt, war auch sehr gut. Headliner waren auch da, NSOK. Die Show hat nochmal mehr Spaß gemacht, weil man eben nicht gezwungen war zu sitzen. Auch da hatte ich noch nicht meinen vollen Impfschutz, weshalb ich nicht motiviert war, in den Circle Pit zu gehen oder sonst irgendwie mich direkt vor die Bühne zu stellen. Aber trotzdem vor einer Bühne zu stehen, ist dann doch schöner, als vor einer Bühne zu sitzen. Und ja, auch die Show war großartig. Danach haben noch Cypcore gespielt, hat aus dem Grund Sinn gemacht, weil die viel mit Lichteffekten gespielt haben und es dann eben dunkel war. Ja, und das war dann wirklich mal wieder so ein Tag richtiges Festival-Feeling. Von daher war es top. Und was ein bisschen schade für das Festival war, am nächsten Tag war es ziemlich regnerisch, da konnte die letzte Band dann leider nicht mehr spielen, die mussten das Festival dann abbrechen. Also habe ich auch den optimalen Tag erwischt.
Okay, krass.
Cool.
Soweit der Exkurs. Live-Musik findet wieder statt. Man kann sich das gut antun. Achso, und auch da beim Baden in Blut war eben Voraussetzung, dass man geimpft, getestet, genesen ist. Und man musste da auch seine Kontaktdaten alle angeben. Man konnte auch nur Einzeltickets erwerben. Das heißt, alle, die dorthin wollten, haben auch ihre Kontakte angegeben. Und so wie ich es mitgekriegt habe, lief alles gut.
Mhm. Ein kleines Shoutout hier an die Veranstalter vom Rock Hard Festival, die im September ein Tagesfestival quasi auf die Beine gestellt haben, was auch wirklich gut ablief, so habe ich es zumindest gehört. Ich hatte leider an dem Tag keine Zeit. Ansonsten hätte ich mir natürlich sehr gerne die Bands angeguckt. Allen voran The Very End, Rage, ich glaube Motor Jesus haben da gespielt, Asphyx waren dort. Also ich finde das Konzept generell jetzt in Anbetracht der Situation in Ordnung, dass man einfach vor die Bühne da seine Bierzeltgarnituren hinstellt und generell bietet ja das Amphitheater in Gelsenkirchen auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich einfach hinzusetzen und für ja ein Eintagesfestival auch eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. The Darkness, nicht The Darkness, sondern Darkness aus Essen haben da auch gespielt. Und ich hätte es mir sehr, sehr gerne gegeben. Wie gesagt, beim nächsten Mal wieder gerne, vielleicht dann auch wieder alle 3 Tage.
Ich denke, dass nächstes Jahr die Festivals wieder normal stattfinden können. Alles andere wäre irgendwie ein bisschen komisch, wenn alle die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Im Zweifel sagen sie halt, du kannst nur geimpft auf dieses Festival, was ich absolut in Ordnung finden würde, je nachdem, wie sich jetzt die Pandemie auch weiterentwickelt. Ja. Aber ich finde, für dieses Jahr haben die es echt gut gelöst. Also auch diese verschiedenen Konzepte mal mitzumachen mit eben, du musst sitzen oder du musst Maske tragen und so weiter. Das war alles vollkommen in Ordnung. Hauptsache, man hat wieder ein bisschen Live-Musik gekriegt. Und ja, wie gesagt, das war auch ganz angenehm, nicht von 1,5 Jahren Abstinenz direkt in so eine riesige Menschenmasse reinspringen zu müssen. So als Warm-up habe ich das als sehr angenehm empfunden. Also alle, die was veranstaltet haben, vielen Dank dafür. Mhm. Habt ihr sehr gut gelöst und ja, wir freuen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder auf eine normale Festivalsaison. Ich hätte es ja schön gefunden, wenn das Summer Breeze hätte stattfinden können, weil die ein wirklich sehr ausgeklügeltes und auch aus meiner Sicht sinnvolles Hygienekonzept auf die Beine gestellt haben. Wurde dann leider doch wieder abgesagt, aber gut.
Musste ich auch gerade dran denken, ja, an das Summer Breeze. Das warten ja auch, ne? Weiß ich, vielleicht waren die echt irgendwie 1-2 Monate zu früh. Ne?
Ja. Beziehungsweise ist es auch nochmal ein Unterschied. Also alle Bands, die ich dieses Jahr live gesehen habe, waren ausnahmslos deutsche Bands.
Ja, das ist ein Unterschied natürlich, das stimmt auch, ja. Dass die manchmal gar nicht einreisen können oder was, ne? Ja.
Genau, ich weiß, dass Ghost Kid ein Konzert absagen mussten, weil deren schwedischer Schlagzeuger nicht einreisen konnte. Also er hätte einreisen können, aber er hätte 2 Wochen Quarantäne in Deutschland haben müssen. Mhm. Und dann in Schweden nach der Rückreise auch wieder 2 Wochen Quarantäne und 4 Wochen Quarantäne für einen Auftritt. Mhm. Nee. Mhm. Das passt nicht wirklich zusammen. Insofern hängt da sehr viel davon ab, ob man wieder reisen kann. Aber ja, wir haben ja auch über das Thema mit den beiden Euroblast-Veranstaltern gesprochen. Auch die Folge sei noch mal ans Herz gelegt. Wer sie noch nicht gehört hat, war sehr spannend.
Ja, hören. Los.
Gehen wir wieder ins Digitale.
Ja.
Audiovisuelle, wie auch immer. Was waren denn bei den Videos eure Highlights?
Da kann ich gerne eins nennen. Mhm. Und zwar handelt es sich nicht um ein Video einer Band, aber von einem Bandmitglied. Und zwar, ohne weitere Umschweife, es geht um Sebastian Lanzer, seines Zeichens unter anderem Schlagzeuger für Obsidious. Mhm. Und der hat ein Video zum Song Iconic veröffentlicht am 24.09. Also er ist der ehemalige Schlagzeuger von Obscura und jetzt Drummer unter anderem von Obsidious, weiterhin auch noch Panzerballett und was weiß ich noch nicht alles. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf unseren Podcast mit dem Bassisten Linus Klausenitzer verweisen, den Kia und ich gemacht haben. Also Obsidious Podcast, hört euch das mal an, wenn euch die Band interessiert. Spannender Podcast, wie ich fand, hat Spaß gemacht. Und ja, und Sebastian hat nun zur ersten Single von Obsidious, Iconic, ein Playthrough veröffentlicht. Und ja, was soll ich sagen? Also, das dürfte so ziemlich das beste Drumming sein, das ich seit langem gesehen habe. Nicht nur technisch, sondern auch musikalisch, muss ich hier ganz deutlich mal sagen. Die ganze Schlagzeugorchestration, ja, also wann er was spielt, wie er die Becken spielt, die Toms, Wahnsinn. Es ist unglaublich, dieses Video. Also ich glaube, als Schlagzeuger kriegt man da wirklich entweder Zustände oder man wird motiviert, sich ans Schlagzeug zu setzen. Oder beides. Erst kriegst du Zustände und denkst, du wirfst das alles aus dem Fenster und dann setzt du dich ran und sagst, ey, ich will das auch können.
Wir haben ja, ich hack da mal kurz ein, eine ganz lustige Rückmeldung gekriegt zu unserem Interview mit Linus. Ja. Wo nämlich jemand, also Obsidious haben ihre Gitarrentabs zum Verkauf gestellt. Wer das nachspielen möchte, kann das käuflich erwerben und dann eben probieren, ob er oder sie das hinkriegt. Und da hat jemand kommentiert, es ist viel zu schwierig, ihr müsst einfachere Songs schreiben, damit man das auch nachspielen kann.
Kann ich verstehen. Also als normalsterblicher Schlagzeuger kann man das auch nicht nachspielen. Also das ist schon auf einem ganz anderen Universum irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber dennoch musikalisch toll, ne? Also es ist nicht nur irgendwie technisches zur Schaustellung, sondern auch wirklich, wie gesagt, musikalisch toll gemacht. Ja.
Hast du noch mehr Videos gesehen, die du toll fandst, oder war das das Einzige?
Och, ich habe auch noch mehr gesehen. Eins, was du mir ans Herz gelegt hast, Pia, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber das ist so, dass mir am meisten so hängen geblieben ist, ne? Abgesehen von natürlich We Got the Moves. Aber das ist so, also alleine dieses Schlagzeug-Playthrough, das gucke ich mir echt auch fast jeden Tag an, ne? Das ist schon geil, ne?
Marcel, was sind deine Highlights gewesen?
Ja, We Got the Move.
Also, ist auch auf meiner Platz 1.
Ich habe selten so ein beklopptes Video gesehen, bei dem die Protagonisten wahrscheinlich so viel Spaß hatten. Und dieser Song ist auch so prägnant und präsent, man kann sich dem gar nicht entziehen. Und wenn man sich dazu dann auch noch das Video anguckt, wie gesagt, ich will jetzt hier echt mal eine Lanze brechen für Eskimo Callboy. Du kommst quasi nicht mehr an der Band vorbei. Und sie haben es halt jetzt mit We Got The Move sehr interessant und, wie ich finde, auch sehr unterhaltsam gelöst. Vor einigen Tagen, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr ernsten Thema, hat mich eine Band angeschrieben namens All Depraved. Die spielen Melodic Death Metal und die haben mich auf ein neues Video aufmerksam gemacht, zu dem sie einen Clip gedreht haben. Der Song heißt Escape from Despair und kam, wie gesagt, vor einigen Wochen, glaube ich, heraus. Und damit möchten die Melodeather auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen und als Band hiermit auch den Betroffenen Mut machen, sich bei der Polizei zu melden und sich helfen zu lassen, falls man Opfer solcher Vorfälle ist oder davon weiß. Und dahingehend möchte ich auch erwähnen, dass die Band unter ihrem YouTube-Video auch viele österreichische Frauenhäuser verlinkt hat. Und
coole Aktion.
Das muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Und das sind, wie gesagt, so zwei Videos, die mich auf die unterschiedlichste Art und Weise berührt haben. Also nichts Traditionelles, wie man eventuell vermuten würde, sondern eben was Modernes und leider auch was Aktuelles.
Das heißt, aktuell ist es ja omnipräsentes Thema.
Richtig.
Ich habe mir ganz klassisch 5 Videos rausgesucht, die ich ganz gut fand in den vergangenen Wochen, Monaten. Einmal Mitochondrial Sun haben eine EP rausgebracht namens Bodies and Gold und haben dazu auch ein natürlich visualisiertes Video rausgebracht. Mitochondrial Sun ist ja eine Band, die komplett digital funktioniert. Also die Songs sind mit Cubase alle gemacht. Da ist nichts Organisches drin und ja, dazu entsprechend passend ist auch dann dieses Video. Auf der neuen EP hört man das auch mehr raus. Auf dem Vorgängeralbum hätte man nochmal sagen können, okay, das klingt doch sehr echt. Auf der 4 habe ich von Rising Insane den Song Serenade, wobei ich da sagen muss, dass dieses Video dann nach dem schleppenden Anfang sehr gewachsen ist. In diesem Video geht es sehr viel um Wasser. Und was mich unglaublich langweilt, weil schon 1 Milliarde Mal gesehen ist, Frau in weißem Kleid im Wasser.
Nein.
Entschuldigung, Gähn.
Boah. Kann man machen, ja. Ne?
Kann man machen, ist auch schon x-mal gemacht worden. Okay, aber der Rest des Videos ist sehr cool, nämlich spielt die Band eben in einem Raum und dieser Raum läuft langsam voll mit Wasser. Der Wasserpegel steigt eben über die Zeit und am Ende hängen die Musiker dann eben unter der Zimmerdecke, um noch Luft zu kriegen. Und sie haben auch viel Wert auf Details gesetzt. Zum Beispiel sieht man im Hintergrund eine Uhr, die nicht einfach nur irgendwie die Zeit anzeigt, sondern wo sich die Zifferblätter extrem schnell drehen. Dieser Effekt, dass dieser Raum vollläuft, ist wirklich gut gemacht worden. Und die Band spielt auch mit einer schönen Dynamik. Also man sieht ja manchmal Bands, die einfach nur ihr Instrument bedienen. Das ist da nicht der Fall. Die gehen schon ganz gut ab dabei. Auf der 3 habe ich Eminence mit Ghost. Ich muss zugeben, dass ich das Video nicht komplett verstehe. Ich habe ja schon gesagt, es reiht sich gut ein in diese Heaven in Hiding und Temptation-Thematik, auch wieder mit dem Rosensymbol, das es da gibt. Aber tolle Bilder, gut gemacht. Wie gesagt, erzählt diese Geschichte weiter, auch wenn ich sie nicht verstehe. Ich hoffe, da kommt nochmal ein nächster Teil, der das alles ein bisschen aufklärt. Aber was sie da an Aufwand reingesteckt haben, ist schon echt krass. Platz 2 habe ich eben schon ein bisschen angeteasert. The Tex Avery Syndrome mit dem Song Howl ist deswegen so faszinierend, weil dieses Video, das Gefühl des Songs sehr gut einfängt. Ich hatte dazu auch ein Interview mit der Sängerin Laura und dem Schlagzeuger Nico, wo sie eben auch von diesem Videodreh erzählen. Und die Sängerin verarbeitet in den Lyrics eben dieses Gefühl, allem und jedem gerecht werden zu müssen und sich davon eben loszulösen. Und das drückt sie auch in dem Video sehr gut aus. Also teilweise schreibt sie da die Lyrics an die Wand, teilweise ist es so ein bisschen Ausdruckstanz, sag ich mal. Also ist sehr, sehr gut gemacht mit ziemlich einfachen Mitteln. Und ja, die Eins, Eskimo Callboy, We Got The Moves. Absolut genial, tolle Frisuren, diese Idee mit den Mini-Händen ist richtig cool. Und dann, wenn es übergeht in diesen Jump-Style-Part, wo dann, also die sind ja in so einem
Garten.
In einem sehr gepflegten Garten mit einem Wohnwagen und einem Pool. Und dann feiern sie dort und dann wird es irgendwann dunkel. Dann kommt dieser Jump-Style-Part, wo es dann nochmal richtig partymäßig zur Sache geht. Das ist einfach super cool gemacht. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass Eskimo Callboy nächstes Jahr ein kleines Festival auf die Beine stellen. In der König-Pilsener Arena in Soberhausen, ne?
Ja.
Ja.
Okay, aber König-Pilsener Arena und kleines Festival, das beißt sich.
Vielleicht wird es auch etwas größer. Es sind, soweit ich weiß, noch keine weiteren Bands bestätigt, aber es wird wahrscheinlich aus deren Universum kommen. Vielleicht kommen ja auch We Butter the Bread with Butter. Das wäre ganz witzig.
Ja, das wäre cool.
Wir dürfen gespannt sein. Mhm. Und wie Jakob schon angeteasert hat, aus der Kategorie verstörend brauche ich ein bisschen Therapie. Ich habe mir nämlich von Whitechapel A Blood Soaked Symphony angeguckt. Und ich versuche mal zu beschreiben, worum es in diesem Video geht. Also,
aha, ich bin gespannt.
Der Sänger und Protagonist vermisst, glaube ich, ganz doll seine Eltern, die aus welchem Grund auch immer verstorben sind, gräbt sie aus und vollzieht dann in irgendeiner Höhle ein Ritual mit ganz viel Blut, um sie wieder zum Leben zu erwecken, damit seine Mutter ihm wieder ein Schlaflied singen kann. Und ich weiß nicht mehr genau, was er da lyrisch von seinem Vater gerne wollte, dass er tut. Also es macht Sinn, sich auch die Lyrics einzublenden zu dem Song.
Eine wärmende Hand will er
von seinem Vater. Eine wärmende Hand. Das wird schwierig, denn die beiden werden irgendwie als Zombies dann wiederbelebt und er ist dann vom Teufel besessen oder so. Auf jeden Fall ja. Sowohl die Lyrics als auch das Video haben mich ein bisschen verstört. Wie hast du es empfunden, Jakob?
Ja, ich habe das sozusagen kurz nach dem Aufstehen gesehen. Da dachte ich, ich gehe gleich wieder ins Bett. Ja, verstörend. Ja, also ich habe das aber auch sehen wollen, weil ich das Album tatsächlich auch ziemlich gut finde, über das wir in der Soundcheck-Folge sprechen werden. Das neue Album von Whitechapel. Ja, also ich weiß auch nicht so genau, was wir da sehen. Also ja, gräbt er sie aus? Auf jeden Fall ist ganz viel Blut im Spiel und ja, irgendwie, dass jemand geopfert wird. Es ist auf jeden Fall nicht sehr einfach zu sehen, muss man sagen. Mhm. Und die Vocals sind richtig krass, finde ich, von ihm. Echt ein sehr guter Deathcore-Sänger, finde ich.
Ja. Und handwerklich ist das Video auch echt gut gemacht.
Top, also ja, top, super. Richtig hohe Qualität.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, inhaltlich direkt nach dem Aufstehen ist natürlich eine harte Nummer, sich das zu geben.
Ja, aber kurz vorm Schlafen gehen, so als will man das auch nicht sehen.
Man weiß ja auch im Vorfeld nicht, was man bekommt.
Eine Fanerklärung unter diesem Video ist, dass er seine Stiefeltern opfert, um seine Eltern wieder auferstehen zu lassen. Mhm. Und das klappt aber nicht, weil die Eltern nur noch leblose Hüllen sind, irgendwie so. Das finde ich, könnte hinkommen.
Okay, ich finde es aber vielleicht auch deswegen so super cringy, weil er ja schon, keine Ahnung wie alt er ist, aber wenn man mir sagen würde, der Typ ist Mitte 30, dann würde ich das glauben. Und mit Mitte 30 so sehr seine Eltern zu vermissen, dass man sie nach dem Tod wiederbelebt, finde ich dann noch mal schräger, als das als junger Mensch zu tun.
Vielleicht hat er ja auch nur eine Story gehört und vertont das, kann ja auch sein.
Ja.
Ich weiß nicht, ist Whitechapel nicht auch eine christliche Band?
Keine Ahnung.
Ich meine schon.
Vielleicht ist aber auch ironisch gemeint.
Auf jeden Fall ist an diesem Song nicht viel Christliches zu sehen.
Definitiv nicht. Aber dennoch sehenswert, es sei denn, man ist sehr zart beseitet, dann sollte man das lieber sein lassen.
Ja.
Marcel, hast du es auch gesehen?
Nein, aber ich werde es mir gleich nach dem Frühstück angucken.
Ich weiß auch nicht, ob davor oder danach besser ist. Währenddessen auf keinen Fall.
Ach, ich bin hart im Nehmen da.
Alles klar. Ich würde selbst mal anfangen mit der Kategorie Newcomer, denn ich kann das Ganze abkürzen. Es sind selbstverständlich in diesem Trimester für mich die Fokus.
Jo.
Und mit diesem einen Wort gebe ich dann auch weiter an Marcel.
Ich habe zwei Newcomer. Zum einen ist es kein richtiger Newcomer, weil er nach 10 Jahren, nachdem er sich von seiner damaligen Band quasi gelöst hat oder gelöst wurde, man weiß es nicht, hat er unter einem ähnlichen Namen jetzt eine neue Band auch in die Wege geleitet. Die Rede ist selbstverständlich von KK Downing von Judas Priest, der jetzt mit einem der besten Sänger, die es auf der Welt gibt, mit Tim the Ripper Owens, der auch damals bei Judas Priest war, KK's Priest aus der Taufe gehoben hat.
Kommen wir auch bei der Soundcheck-Folge noch zu, ne?
Genau, da kommen wir zu der Soundcheck-Folge zu und zum Album Sermons of the Sinner und die ersten 3 Appetizer, die Band veröffentlicht hat, unter anderem auch Hellfire Thunderbolt, klar, ein bisschen klischeehaft, aber die haben schon sehr viel Freude gemacht. Und für mich geht die Band wieder in diese Richtung, in der Judas Priest Mitte, Ende der 90er war. Also sprich Jugulator und Demolition, das waren allesamt keine schlechten Alben, um Gottes Willen. Und die hat auch Tim Owens entsprechend veredelt. Kam er natürlich dann auch gegen Rob Halford nicht an. Allerdings, dort wo Demolition aufgehört hat, fängt für mich Sermons of the Sinner an. Und jetzt in der Nachbetrachtung muss ich auch sagen, dass der Bandname KK's Priest folgerichtig gewählt wurde. Denn warum sollte sich ein Musiker quasi vor seiner Vergangenheit verstecken? Er sucht die Konfrontation damit, er weiß, dass die Band dann unweigerlich natürlich mit Judas Priest in Verbindung gebracht wird und genau das möchte er auch und genau das finde ich auch gut, dass er und Owens den großen Vorreitern quasi Paroli bietet und dementsprechend ist jetzt Judas Priest am Zug. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe allerdings noch einen weiteren Newcomer und hier ist das Wort Newcomer wörtlich zu nehmen, da es von dieser Band vorher überhaupt nichts gab. Die Rede ist von The Infernal Deicide. Die haben jetzt mit The Formless Graves ihr Debütalbum, ihre Debüt-CD veröffentlicht. Und hinter The Infernal Deicide stecken C und R. Das sind die beiden Köpfe hinter dieser Zwei-Mann-Kombo. Von ihnen ist sehr wenig bekannt. Einzig, dass die beiden aus Nordrhein-Westfalen kommen und eine sehr atmosphärische Mischung aus Black und Death Metal spielen. Das ist bekannt und das gefällt auf The Formless Graves unheimlich gut. Das ist zwar jetzt nur eine Platte mit 33-minütiger Spielzeit, aber sie entfachen da ein absolutes Fegefeuer, was mir sehr gut gefällt. Und ja, man darf gespannt sein, was von den beiden Herren C und R noch so kommt.
Alles klar.
Jakob, es ist dein Newcomer. Hast du einen?
Ja, wobei ich auch sagen muss, so richtig, richtig Newcomer ist diese Band nicht. Ich spreche über White Stones. Es handelt sich zwar erst um das 2. Album der Band, das heißt Dancing into Oblivion, kam am 27.08. heraus, denn es handelt sich um das Death Metal Lean Projekt vom Opeth-Bassisten Martin Mendez. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dem Martin gefällt, dass man vor allem im Gitarrensound und teils im Groove und Riffing deutlich die Hauptband heraushört. Ich finde es cool, da Opeth dem Pfad des Death Metal in den letzten Jahren ja den Rücken gekehrt hatte. Zudem wird aber im Albumverlauf deutlich, dass White Stones viel mehr als ein Abklatsch ist. Das beginnt schon mal mit Sänger Eloy Bouchery, der eine gänzlich andere Klangfarbe als Herr Ockerfeld hat. Zudem wird hier rein vokal purer Death Metal zelebriert, Klagesang hört man nicht. Aber auch musikalisch erfüllt das Album ein ganz eigener Flow. Der Groove von New Age of Dark und Chain of Command ist auf jeden Fall höllisch mitreißend und zeigt mir bereits auch deutlich, dass White Stones im Vergleich zum Vorgänger Kuari, ich spreche bestimmt falsch aus, und 2020 nochmal eine Schippe drauflegen konnte. Auch wenn die Protagonisten oder der Protagonist nicht unbedingt Newcomer ist, kann man bei dieser Band schon vom Newcomer sprechen. Auf jeden Fall spannendes Teil.
Gab es was, was euch enttäuscht hat im vergangenen Trimester?
Ja.
Okay, was denn? Jakobs Enttäuschung war, dass das Album verschoben wurde, Colors 2.
Ja, eine, das ist eigentlich die Herbstenttäuschung, aber ich habe auch noch eine.
Dass Iron Maiden nicht den Soundcheck gewonnen haben.
Nee. Aber es hat durchaus mit diesem Soundcheck zu tun, wo Iron Maiden auch drin war.
Okay.
Und zwar spreche ich von Aeon Zen und dem Album Transversal. Am 24.09. kam das heraus. Ich muss dazu sagen, dass die Jungs von Aeon Zen auf den letzten Alben alles richtig gemacht haben. Also ich spreche da vor allem von Enigma von 2013, Ephemera von 2014 und In Veritas von 2019. Die zeigt nämlich eine Band, die als Nachwuchs im Progressive Metal hochgehandelt wurde, total zu Recht. Jedes Album konnte an das vorherige anknüpfen. Mit Transversal soll aber tatsächlich Schluss sein. Aeon Zen wird mit diesen 30 Minuten die letzte Musik veröffentlichen. Ich muss aber leider auch gestehen, dass Transversal die eben genannte Tradition des Anknüpfens nicht weiterführen kann. Gewiss ist die bandeigene Messlatte sehr hoch angesetzt und Transversal ist definitiv auch kein Reinfall. Aber es ist ebenso definitiv auch nicht das erhoffte Prockjuwel. Ich bekomme einfach nicht das Gefühl, ein Album zu hören, aber leider auch keinen Longtrack. Also es sind eher viele Eindrücke, die sehr patchworkartig klingen und kein homogenes Gesamtbild abgeben. Es ist schon ein bisschen eine Enttäuschung, finde ich, dieses Album. Und noch schade, dass es das letzte sein soll.
Meine Enttäuschung ist eigentlich keine richtige Enttäuschung. Also sowohl YouTube hat mir gesagt, hör doch mal in Eyes Wide Open rein, das ist bestimmt was für dich. Als auch habe ich eine Rezension gelesen, in der es heißt, das neue Album von Eyes Wide Open, Through Life and Death, klingt so ein bisschen wie In Flames zu Come Clarity Zeiten. Und ich gehöre zu den Leuten, die Come Clarity noch sehr gut fanden. Habe dann dieses Album reingehört und war enttäuscht, dass es dann doch irgendwie für mich zumindest nicht wirklich viel damit zu tun hatte und mich dieses Album folglich auch nicht gecatcht hat. Also ich bin sehr heiß drauf gemacht worden. Am Ende muss ich leider sagen, nee, ist doch nicht so meins. Sonst gab es eigentlich nichts, was mich so, wo ich Erwartungen dran gehabt hätte, die nicht erfüllt worden wären. Wie sieht's bei dir aus, Marcel?
Also ich war von zwei Alben enttäuscht. Bei dem einen Album war ich im, war ich beim ersten Hördurchgang enttäuscht. Beim zweiten, dritten und vierten mit dem entsprechenden Verständnis dahinter hat sich diese Enttäuschung wieder so ein bisschen gelöst. Allerdings, ja, muss ich wirklich sagen, das aktuelle Iron Maiden Album, das hat mich am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil es genau die gleichen Kinderkrankheiten wie Book of Souls in meinen Augen hat. Viel zu lange, ausladende Passagen, die durchaus auf eine CD hätten gekürzt werden können. Man muss jetzt aber auch mit dem Verständnis an die Sache herangehen, dass eben Iron Maiden nicht mehr die Iron Maiden der 1980er Jahre war. Also so schnelle, kurze Songs wie The Trooper, Run to the Hills oder so, die wird es von Iron Maiden einfach nicht mehr geben. Und von dieser Denke muss man sich lösen, musste ich mich lösen. Und in dem Zusammenhang ist das neue Senjutsu-Album ein gutes Album. Und ich glaube, ich habe dem auch 8 Punkte gegeben. Hinter den 8 Punkten stehe ich nach wie vor. Aber es ist jetzt nicht dieses Album, was ich auch in ein paar Monaten nochmal freudestrahlend und vor dieser unbändigen Vorfreude dann aus dem Regal holen werde und stundenlang im Auto hören werde. Es ist halt, wie gesagt, für mich jetzt auch nach der ein oder anderen Woche, in denen ich das Album sacken lassen konnte, einfach eine Platte, die gut ist, allerdings die nicht Iron Maiden gut ist und mich in dem Sinne enttäuscht hat. Und ich habe mich in der Soundcheck-Folge auch schon unfassbar darüber aufgeregt. Allerdings eine herbe Enttäuschung war auch mal wieder Parabellum von Yngwie Malmsteen. Dieses Selbstbeweicherungsalbum vom Allerfeinsten, wo er sich wie in einem, ja, wie in einem Soundcheck einfach nur in einen Rausch spielt und unbedingt der Menschheit daran teilhaben lassen musste. Nach wie vor fraglos ein unfassbar toller Gitarrist, aber so in sich selbst verliebt, dass, also, das ist mir immer noch eine Frage. Ich will nicht sagen, wie man dieses Album mögen kann, denn ich kann es sehr gut verstehen, wenn man dieses Album mag, speziell wenn man selbst als Gitarrist, als Musiker sich dieses Album anhört. Allerdings für mich als Mensch, der Musik, der Unterhaltung und der Emotionen her konsumiert, ein Album, das ein kompletter Durchschuss ist. Also gibt mir gar nichts und stellt für mich irgendwie Malmsteen zwar nicht musikalisch in einen schlechten Schatten, aber wie gesagt, diese Selbstbeweihräucherung, die geht komplett nach hinten los.
Ich erinnere mich sehr gut an deinen Rant. Ja. Absolut hörenswert, wer es noch nicht gehört hat.
Ein Shoutout.
Ein Shoutout an den Rant.
Ja.
Auf was freut ihr euch denn, Marcel, in den kommenden bis zum Jahresende 3 Monaten?
Der Oktober, der wird ziemlich cool mit Blood on Blood von Running Wild und In the Court of the Dragon von Trivium. Speziell Trivium haben mir mit What the Dead Men Say ein sensationell gutes Album im vergangenen Sommer geschenkt und dass jetzt auch innerhalb von dieser kurzen Zeit von 1,5 Jahren der Nachfolger präsentiert werden kann, freut mich persönlich. Das Artwork ist herausragend. Das Video zu The Phalanx heißt es, glaube ich, ist ein oder repräsentiert einen wunderbaren Song, der das Album sehr, sehr gut schon mal zusammenfasst. Und insofern freue ich mich im Oktober auf diese beiden Alben. Es gibt allerdings, wenn ich jetzt ein bisschen weiter blicke, auf den November und Dezember auch Alben, auf die ich mich sehr freue. Unter anderem Persona non grata von Exodus. Da hat mir die erste Single Clickbait sehr, sehr gut gefallen. Zudem hat Bonded die Mannschaft um die ehemaligen Sodom-Musiker auch ein neues Album angekündigt mit Into Blackness. Und es gibt mit No Sign of Life auch neues Material von Unleashed, auf das ich mich sehr, sehr freue, dass es sehr, sehr cool werden wird. Zach Wild hat auch wieder einiges im Köcher, also der Mainman hinter Black Label Society. Doom Crew Inc. wird für den 26. November in Voraussicht gestellt. Und es gibt eventuell auch hoffentlich bald Neues von Soulfly. Soll irgendwann im Winter was kommen, wann genau ist noch unbekannt. Und ich habe mich in den letzten Tagen mit Jakob auch über eine Veröffentlichung unterhalten, die ich speziell nochmal erwähnen möchte. Im Grunde genommen ist es nicht nur eine Veröffentlichung, sondern sind es 7 Veröffentlichungen, nämlich von Lordi.
Ach ja.
Genau, also Lordi hat letztes Jahr im Januar war das, glaube ich, Ende Januar hat die Band eine fiktive Compilation namens Collection veröffentlicht. Quasi eine Best-of-Zusammenstellung von Alben, die überhaupt nicht existieren. Aber sie spannt quasi die Idee, was passiert wäre, wenn die Band schon seit den 70er Jahren Musik gemacht hätte und die ganzen popkulturellen Ereignisse auch mitgenommen hätte. Und ja, die Tour zu Collection, die wurde natürlich jetzt auch fallen gelassen. Und in dieser kurzen Zeit von nur 1,5 Jahren hat Mr. Lordi dann 7 Alben zusammengeschustert und mit seiner Band eingespielt. Und diese 7 Alben repräsentieren allesamt ja die verschiedenen Stationen der Band, was passiert wäre, wenn sie jetzt beispielsweise diesen Retro-Rock der 70er Jahre mitgemacht hätte, was passiert wäre, wenn sie die Disco-Ära mitgemacht hätte, wenn sie aber auch die Thrash-Metal-Hochphase so mit Anthrax, Metallica und so weiter mitgemacht hätte. Und es gibt darüber hinaus auch noch ein Album, was so ein bisschen Industrial-Metal angehaucht ist, ein Album, was ein bisschen in die Wasp, Twisted Sister-Richtung geht, aber auch in die Rush- und Genesis-Richtung. Also generell diese 7 Alben werden zusammengefasst als Lordiversity, kommt Ende November heraus, beinhaltet 7 Alben, die unterschiedlicher nicht sein können, aber ich habe schon mal im Vorfeld reingehört, alle tragen die Handschrift Lordis und das ist sehr erstaunlich und daran merkt man, wie wandlungsfähig und authentisch eine Band wie Lordi aber auch im Rock der 70er Jahre hätte sein können oder auch in der Disco-Ära. Und Lordi, wie gesagt, man kennt sie als Schockrocker, allerdings als so Horrorrocker mit diesem gewissen Kiss-Flair, aber auch mit sehr viel Alice Cooper-Vibe. An diesen 7 Alben merkt man, wie sich so der Stil von Lordi ja in der realen Welt zusammengesetzt hat, die mit Get Heavy, ich glaube, Ende der 90er begonnen hat und einen sehr, sehr guten Bogen spannt zu Lordiversity, eben zu dieser fiktiven, zu diesem fiktiven Back-Katalog der Band. Wie ich finde, eine unheimlich spannende Veröffentlichung, auf die ich mich sehr, sehr freue, diese dann auch haptisch in den Händen zu halten, auch mit diesen grundverschiedenen Artworks, die dann auch zur jeweiligen Zeit passen. Und in dem Sinne werde ich auch einen etwas längeren Bericht zur Lordiversity schreiben. Man darf also gespannt sein, wie ich generell diese Monsteraufgabe gefunden habe.
Jakob, was ist es bei dir? Außer Colors 2.
Außer Colors 2 muss ich auch nochmal nennen Trivium in the Court of the Dragon. Das kam ja auch am 8.10. raus. Kurz danach, am 15.10., kommt von 12-Foot Ninja Vengeance raus. Freue ich mich auch sehr drauf. Und dann von einer recht bekannten Prog-Band von Dream Theater, nämlich A View from the Top of the World, kommt am 22.10. raus, also nochmal eine Woche später. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht mehr so richtig Feuer und Flamme für ein neues Dream Theater Album, wie ich es früher war. Aber dennoch ist das für mich ein Album, auf das ich gespannt bin. Und die beiden Vorab-Songs, die fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Also mal gucken, was da kommt. Dann nochmal eine Woche später, am 29. kommt von Mastodon Hushed and Grim. Da werden wir gleich mal in der Soundcheck-Folge auch nochmal vielleicht drüber sprechen. Spannendes Album für Mastodon-Fans, muss, denke ich, tolle Mischung aus alt und neu, sag ich mal. Im November kommt von Obscura A Valediction raus. Man muss sagen, dass der Mastermind, Steffen Kummerer, eigentlich sein altes Line-Up wieder zusammen hat. Also Gitarrist und Bassist sind wieder da und ein neuer Schlagzeuger. Und ich denke mal, das wird einfach im technischen Death Metal einfach wieder ein Aushängeschild werden. Und dann haben wir ein neues Album von Hypocrisy Worship am 26.11. Oh, ja. Und ich nenne jetzt nochmal diese Band, weil mich dieser Vorab-Song so überrascht hat, von Volbeat, Servant of the Mind, am 3.12. Keine Ahnung, ob das Album dem folgt, den Shotgun Blues, aber wenn dem so ist, könnte das ein starkes Teil werden.
Okay. Dann bin ich auch mal gespannt, was du dann dazu sagen wirst.
Ja.
Bei mir zeichnet sich schon ab, dass das nächste Trimester wieder ziemlich stark wird. Denn es gibt drei Alben, auf die ich mich enorm freue. Das erste ist von Atlas, das Album Uko, das am 10. Dezember kommt. Ist jetzt ein bisschen geschoben worden, sollte eigentlich im Oktober schon rauskommen. Und was ich bisher von dem Album gehört habe, es gab ein paar Single-Auskopplungen, wird es sehr düster und nochmal brachialer als das Debütalbum Primitive, das ja dann doch recht melodiös geworden ist. Von daher macht die Band dann da nochmal eine sehr spannende Entwicklung und mal gucken, wie das so auf Albumlänge klingt. Dann haben vor kurzem Imminence angekündigt, dass sie ihr Album Heaven in Hiding am 26. November veröffentlichen werden. Ich habe so die kleine Hoffnung, habe ich ja schon gesagt, dass sie diese Ghost-Geschichte dann noch weiter schreiben und dass es vielleicht so ein komplettes Konzeptalbum wird, das sich eben um diese Geschichte dreht, die sie in den Videos bisher erzählt haben. Das könnte sehr interessant werden. Und am 23. Oktober veröffentlichen Persona ihr Album Animal. Ich werde über das Album auch in der Soundcheck-Folge schon mal ein bisschen sprechen. Das Persona ist eine Band aus Hannover. Die haben jetzt mit Crowdfunding eben den Release dieses Albums finanziert. Es ist das dritte Album der Band und die haben von Album zu Album eine sehr gute Entwicklung hingelegt, so auch mit dem, was man von Animal schon kennt. Ich kann nur empfehlen, mal in Alpha reinzuhören. Das ist der Song, mit dem sie auch für die Crowdfunding-Kampagne bereits vor einem Jahr ungefähr geworben haben, ist also schon etwas älter. Aber wenn der Rest des Albums auch in die Richtung geht, in die Alpha gegangen ist, und davon gehe ich stark aus, dann wird das nochmal ein richtig gutes Brett. Brett ist auch mein Stichwort für ein Album, mit dem ich mich noch mehr beschäftigen muss. Das kam am 1. Oktober raus, nämlich von Dying Wish, das Debütalbum Fragments of a Bitter Memory. Und das leitet mich jetzt über zu meinem Lieblingslied, das nämlich von diesem Album ist. Nämlich Dying Wish mit Coward's Feet, Coward's Bleed. Das ist ein Song, der geht nicht mal 3 Minuten, aber richtig gut nach vorne gehender Hardcore. Also wer sowas mag, hört mal rein. Und ja, bin sehr gespannt auf dieses Debütalbum, wenn ich denn mal Zeit habe, mich da intensiv mit zu beschäftigen. Eure Lieblingslieder, wie schaut's aus, Marcel?
Mein aktuelles Lieblingslied ist Last Man Standing von Overkill, weil ich mich auch in den letzten Tagen sehr häufig mit den Atlantic Years von Overkill beschäftigt habe, die jetzt auch im Laufe der nächsten Wochen, glaube ich, nochmal wieder veröffentlicht werden. Also sprich 6 Alben, beginnend von, lass mich kurz überlegen, Taking Over bis WFO. Insofern, bin ich auch sehr gespannt, was von Overkill vielleicht noch dieses, aber ich denke definitiv nächsten Jahres dann noch kommen wird. Von daher muss ich mich derzeit noch mit Last Man Standing vom noch letzten Album begnügen. Wie sieht's denn bei Jakob aus?
Und zwar spoilere ich schon mal etwas. Und zwar ist mein aktueller Lieblingssong Crawling King Chaos von Cradle of Filth.
Oh! Was da wohl noch kommt.
Starkes Teil, macht Bock. Wer Cradle of Filth mag, auch die alten Sachen, der wird daran, glaube ich, gefallen finden.
Damit sind wir durch mit dem dritten Trimester. Die Zeit vergeht. Der nächste Rückblick kommt dann schon fast Hand in Hand mit dem Komplettjahresrückblick. Mal gucken, wie sich dann die Alben, über die wir heute gesprochen haben und die, auf die wir uns freuen in den nächsten Wochen, einordnen werden. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Marcel, Jakob, vielen Dank für den Input.
Eine Sache habe ich noch, denn im nächsten Trimester, in der nächsten Trimesterfolge, können wir auf ein Jahr Pommesgabel zurückblicken.
Stimmt. Mhm. Das ist wahr. Also gibt auch was zu feiern und können wir ja noch unsere Lieblingsfolge aufnehmen in die Kategorie.
Oh, das stimmt. Ja. Das stimmt.
Also freut euch drauf. Wir freuen uns auch drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.